Noch mehr Presserummel, noch mehr Kameras als sonst vor der AfD-Fraktion im Bundestag. Der Fraktionsvorsitzende und Bundessprecher Tino Chrupalla gibt bekannt, dass die AfD Professor Max Otte als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten ins Rennen schickt. Tino Chrupalla.
Es ist heute ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland, denn wir haben eine Alternative zu den beiden linken Kandidaten um das Amt des Bundespräsidenten. Wir geben damit allen Wahldelegierten die Möglichkeit, einen Mann aus der Mitte auch an diesem 13. Februar zu wählen. Und deswegen freue ich mich und möchte mich recht herzlich bedanken bei Professor Max Otte, dass er auch zur Verfügung steht.
Professor Max Otte, unser Kandidat für die Wahl des Bundespräsidenten. Wirtschaftsfachmann, Autor, Konservativer, mit einem klaren Bild von dem, wie Politik die Menschen einen und nicht spalten sollte. So wie das die GroKo machte oder jetzt links-gelb macht.
In der Straße, in der ich gewohnt habe, gab es den SPD-Bürgermeister, meinen Vater als CDU-Spitzenkandidaten und auch, ja, den Spitzenkandidaten der DKP. Und alle drei haben heftig diskutiert und wenn sie mit dem Diskutieren fertig waren, haben sie Skat gespielt. Und so wünsche ich mir in gewisser Weise, dass Politik wieder stattfindet. Natürlich ist es im Tagesgeschäft etwas härter, aber wir müssen zur Menschlichkeit zurückfinden, zur Menschlichkeit im Dialog. Wir müssen an die wirklichen Probleme des Landes gehen und da ist die Rolle und das Amt des Bundespräsidenten eine Rolle zu versöhnen, den Dialog zu suchen, zu einen, nicht zu spalten und auch zu mahnen, wo es notwendig ist. So sehe ich das Amt und das Amt steht über den Parteien.
So sieht das Max Otte, so sieht das die AfD, so sieht das leider nicht die CDU, die sofort ankündigt, Otte aus der Partei werfen zu wollen. Mit Spannung darf jetzt auf den 13. Februar geguckt werden, wenn die Bundesversammlung entscheiden darf, ob Max Otte eine Chance bekommt, das Land politisch zu einen oder ob es noch eine Amtszeit für Steinmeier gibt, den Bundespräsidenten, den der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner einen Linksextremisten nennt. Mit ihm schauen wir jetzt auf die Wahl, das Prozedere und auf den restlichen Irrsinn dieser Woche. In 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Detlef Frier. Ein Klick und das Leben von 10, vielleicht 100.000 Deutschen ändert sich von einer Sekunde auf die andere dramatisch. Das Robert-Koch-Institut, das RKI, bestimmt nun offensichtlich im Alleingang, welche Regelungen die Menschen in der Corona-Hysterie gängeln. So gerade geschehen mit der Dauer des Genesenen-Status. Wer Corona hatte, galt bisher für 6 Monate als genesen. Er erfüllte zum Beispiel eines der 3 Gs, die man braucht, um mit Bus oder Bahn zum Beispiel zur Arbeit fahren zu dürfen. Über Nacht und mit der simplen Veröffentlichung auf der RKI-Internetseite wurde die Dauer halbiert auf 3 Monate. Gebuchte Reisen mussten ausfallen, Menschen durften den ÖPNV nicht mehr nutzen und auch nicht mehr in den Bundestag. Das galt auch für die gewählten Abgeordneten. Aber da im Bundestag ist die Regel schon wieder passé. Stefan Brandt Herr Brandner ist bei uns, zweiter parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Herr Brandner, schönen guten Tag. Können Sie das erklären?
Herr Frier, hallo. Nee, kann ich, da muss ich Sie und unsere Hörer enttäuschen. Also, es wird immer verrückter und undurchschaubarer. Ne? Wir erinnern uns noch an die Debatte im letzten Jahr, dass wir gesagt haben, alles Wesentliche muss durch ein Gesetz geregelt werden oder zumindest mal durch eine Verordnung. Und jetzt sind wir schon so weit, dass irgendwelche Netzadministratoren beim RKI mit einem Klick bestimmen, ob man Grundrechte genießen darf oder nicht. Und was Sie noch angesprochen haben, das wird dann noch verrückter. Dann kommt diese Grundrechtseinschränkung von 180 Tage auf 90, oder es sind ja faktisch nur 68, weil ja 28 Tage vorher abgezogen werden. Die gilt überall, nur nicht im Bundestag. Aber auch davon gibt es ja eine Ausnahme, denn im Bundestag gilt die 180 Tage Genesungsdauer nur für Abgeordnete. Das heißt, ich als Abgeordneter bin 180 Tage genesen, nebenan in meinem Büro meine Mitarbeiter nur 90. Also es ist völlig verrückt. Und wenn einer wissen will, was Willkür ist, dann weiß er jetzt, was Willkür ist. Nämlich genau das, was hier in Deutschland passiert.
Also so ganz klar ist mir auch das, was Sie jetzt eben geschildert haben, noch nicht. Wenn solche Regeln, Herr Brandner, für das ganze Land erlassen werden, dann müssten die doch auch im Parlament gelten. Oder steht das Hausrecht der Bundestagspräsidentin, steht das juristisch über der Eindämmungsverordnung?
Ja, das ist, also der Bundestag ist so ein bisschen, ich sag mal, rechtsfreier Raum. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt so ein Bundestags-Sonderrecht. Über das Hausrecht der Parlamentspräsidentin kann man so ein bisschen was regeln und über das Abgeordnetenrecht als solches auch. Also das ist wohl möglich. Aber was man keinem erklären kann, sollte auch nicht möglich sein. Dass also 2 Personen, die den gleichen Bundestag zur gleichen Zeit betreten, der eine ist hochinfektiös, weil sein Attest seit einem Tag abgelaufen ist und der andere hat noch 89 Tage. Also das ist wirklich absolut verrückt. Und ich vermute mal, da haben sich die Ministerpräsidenten auch reinlegen lassen. wenn man sich die Historie mal anschaut, was da passiert ist, als Klabauterbach, so nenne ich ihn immer ganz gerne, gesagt hat, wir müssen die Genesungsdauer kürzen, hat er wohl argumentiert, es soll europäisch angepasst werden, von 6 Monaten auf 180 Tage. Also das ist ja immer so eine kleine Differenz da von so ein paar Tagen, wenn 31 Tage dabei sind. Und darauf haben die Ministerpräsidenten sich eingelassen und ihm die Erlaubnis eingeräumt, dass sein RKI das über die Netzseite machen kann. Und er hat das gleich schamlos ausgenutzt und aus den 6 Monaten nicht 180 Tage gemacht, sondern 90. Also das passiert, wenn man dem Klabauterbach den kleinen Finger gibt, dann reißt er einem gleich die ganze Hand ab.
Abgesehen, Herr Brandner, von der juristischen Bewertung schickt das ja ein durchaus jämmerliches Bild dieser Regierung raus ins Land. Die Regeln sind so hanebüchen, dass sich das eigene Parlament, Korrektur, die eigenen Abgeordneten nicht daran halten können.
Genau. Also ich vermute auch mal, dass das ein bisschen was mit unseren Rechtsstreitigkeiten zu tun hat. Wir haben ja als AfD-Fraktion geklagt gegen diese Ausgrenzung, gegen das Verbannen auf die Tribüne. Hm. Und wir haben noch ein Eilverfahren dagegen angestrebt, dass es uns unmöglich ist, am morgigen Holocaust-Gedenktag teilzunehmen, weil da überall 2G+ gilt. Also sogar Tino Chrupalla hätte nicht mehr reingedurft als unser Fraktionsvorsitzender. Und wahrscheinlich, ich meine, wir kennen ja die kurzen Dienstwege zwischen Bundesverfassungsgericht, Bundesregierung und Bundestagspräsidentin, hat da irgendjemand telefoniert und gesagt, nee Leute, so könnt ihr das nicht machen. Die AfD gewinnt den Prozess möglicherweise. Deshalb macht man Ausnahmeregeln für Abgeordnete. So wird es wahrscheinlich gelaufen sein.
Nun können ja nach der jetzigen Regelung wenigstens die genesenen Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla doch im Plenarsaal Platz nehmen und werden nicht auf die Tribüne verbannt. Der Bundestag tagt in dieser Woche. Impfpflicht, Nachtragshaushalt, viele brisante Themen. Und es geht auch um die Wahl des Bundespräsidenten. Das ist Ihr Thema. Dazu werden Sie reden. Und was werden Sie genau fordern?
Ja, genau. Das Thema Bundespräsident spielt ja eine ganz große Rolle in 3 Wochen etwa. Am 13. Februar ist ja die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählen soll. Ein ganz komisches Verfahren in Deutschland. Also der Kandidat wird ausgeklungelt in so einem Hinterzimmer. Da gibt es keine richtigen Gegenkandidaten. Die CDU-Opposition unterstützt plötzlich den Linksextremisten Steinmeier. Also ich meine das jetzt ernst, wenn man sich mal seine Vita anschaut, wo der Herr Steinmeier herkommt und wozu der alles so aufruft. Der hetzt momentan auch wieder die Bevölkerungsgruppen aufeinander. Also jedenfalls hat das mit Demokratie nichts zu tun. Ein Präsident aus der Nationalen Front der Altparteien, dann haben die Linken noch einen aus dem Hut gezaubert und wir jetzt Gott sei Dank auch eine Alternative aufgestellt. Aber uns geht es darum, dass es möglich sein muss, den Bundespräsidenten direkt zu wählen. Und dazu werden wir einen Gesetzentwurf einbringen in den Deutschen Bundestag, eine Änderung des Grundgesetzes, die natürlich nicht jetzt für Februar schon Geltung entfalten soll, sondern dann in 5 Jahren. Dass man sich darauf vorbereiten kann. Also mehr Demokratie wagen, Direktwahl des Bundespräsidenten.
Erklären Sie doch noch mal ganz kurz en Detail den bisherigen Wahlmodus und was daran Ihrer Meinung nach überholt ist.
Es gibt ja Bundestag und Bundesrat und da gibt es auch eine Bundesversammlung. Da denkt man sich, oh, wer weiß, was das ist. Diese Bundesversammlung hat nur eine einzige Aufgabe und zwar ohne Aussprache, also das heißt ohne Vorstellung, ohne Debatte, den Bundespräsidenten zu wählen, der vorgeschlagen wird. Die Bundesversammlung hat etwa 1470 Mitglieder. Die Mitgliederzahl ist immer das Doppelte der Bundestagsabgeordneten. Also wir haben 736 Bundestagsabgeordnete, 736 kommen nochmal dazu. Die werden anteilmäßig von den Landesparlamenten entsandt nach Berlin. Das ist ein riesen Zinnober immer, Samstag, Sonntags, wo dann der Präsidentenkandidat gekürt werden soll, den die Altparteien sich ausgeguckt haben. Also ein ziemlich undemokratisches Verfahren. Und eine andere Aufgabe hat diese Bundesversammlung nicht. Und wir sagen, mehr Demokratie heißt auch mehr Bestimmungsrecht des Bürgers, auch was Kandidaten angeht. Wir wollen es zum Beispiel möglich machen, dass jeder Bürger, der in der Lage ist, 0,5% der Wahlberechtigten hinter sich zu versammeln, also ungefähr 300.000 Unterschriften, kann kandidieren als Bundespräsident und dann wird abgestimmt, wo alle wählen dürfen. Das wollen wir. Das funktioniert in den USA, das funktioniert in Frankreich, in Österreich. Das funktioniert überall wunderbar. Nur in Deutschland will man das nicht. Man will da eben lieber im Hinterzimmer irgendwas auskugeln.
Ein Kernziel der AfD, mehr direkte Demokratie, das fordert die AfD-Fraktion im Bundestag auch bei der Wahl des Bundespräsidenten. Stefan Brandner wird unsere Position im Bundestag vertreten und hat uns auch heute dazu Rede und Antwort gestanden in 7 Tage Deutschland. Viel Erfolg und herzlichen Dank, Herr Brandner.
Herr Friehe, Ihnen auch. Schönes Wochenende und ich freue mich auf nächste Mal. Tschüss.
Die neueste Ausgabe des AfD-Wochenend-Podcasts aus Berlin hören Sie 7 Tage Deutschland. Noch einmal zurück zum genesenen Status. Da gibt es ja jetzt eine erstaunliche Entwicklung. Denn die EU sagt, wer von Corona genesen ist, hat diesen Status 6 Monate. Was macht jetzt Deutschland? Zeigt sich links-gelb wie immer EU-hörig und erhöht wieder auf 6 Monate? Oder pocht die neue Scholz-Regierung auf unsere Souveränität, von der man uns sonst stets erzählt, dass wir die gefälligst aufzugeben haben, und bleibt bei 3 Monaten? Auch das wird der Gesundheitsexperte im Bundestag, der AfD-Abgeordnete Martin Sichert, im Blick behalten. Bei ihm ist jetzt Hauptstadtreporter Tobias Weber.
Der gesundheitspolitische Sprecher Martin Sichert ist hier bei uns im Bundestag. Martin Sichert, Sie haben momentan sehr viel zu tun. Das ist kein dankbarer Job, möchte man fast schon sagen. Sie sind nur noch im Einsatz. Die erste Geschichte ist natürlich, mittlerweile haben Karl Lauterbach und das Robert-Koch-Institut haben die Hoheit übernommen über die Corona-Maßnahmen. Denn mittlerweile hat die Website vom Robert-Koch-Institut hat jetzt Verordnungscharakter.
Ja, das halten wir für einen unhaltbaren Zustand. Also man kann nicht die Verordnungen, die eigentlich auch im Bundestag abgestimmt werden müssen, mal einfach an eine Webseite auslagern, an irgendwelche Webadministratoren, die das gegebenenfalls steuern. Und wie wir ja jetzt auch erlebt haben, sowohl mit der Änderung des Genesenenstatus als auch mit der Aberkennung von Johnson & Johnson als geimpft als Status, ist das über Nacht. Es sind ja jeweils Änderungen vollzogen worden, die Millionen Menschen jeweils betroffen haben, die Millionen Menschen elementar auch betroffen haben, die beispielsweise der Auffassung waren, sie können am nächsten Tag, falls ihre Frau ein Kind entbindet, noch zur Entbindung mit dazukommen, wo dann aber am nächsten Tag plötzlich dann kein geimpfter Status mehr da ist oder kein genesenen Status mehr da ist und sie in die 2G-Regelungen nicht mehr reinkommen, wo Arbeitgeber plötzlich vor das Problem gestellt wurden, wenn sie Mitarbeiter irgendwo eingesetzt haben, wo 2G galt, dass die plötzlich dann über Nacht diesen 2G-Status verloren haben, ohne Ankündigung, ohne alles. Und das betrifft einen elementaren Grundsatz, der in der Demokratie immer gelten muss. Und das ist der Grundsatz der Rechtssicherheit und dass die Bürger auch die Möglichkeit haben müssen, sich auf entsprechende Veränderungen in der Rechtslage auch einzustellen. Und gerade bei der Änderung des Genesenenstatus haben wir ja erlebt, dass die Medien am Sonntag erst darüber berichtet haben, dass am Samstag sich der Genesenenstatus geändert hat, also selbst rückwirkend. Ist auch eine Zumutung für die ganzen Unternehmen, die das alle kontrollieren müssen. Also wir sind der Auffassung, man kann nicht irgendwie Rechtsgebungskompetenz an Webseiten auslagern. Das darf es in der Demokratie nicht geben, sondern es muss klare Verordnungen geben, über die im Vorfeld diskutiert wird, über die im Vorfeld öffentlich berichtet wird, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich auf gegebenenfalls Änderungen dann auch einzustellen.
Weiterer Punkt ist natürlich das Chaos um die Tests. PCR-Tests sind nicht mehr da, aber es gibt auch einen neuen Test, der unter anderem auch die Prognose des Corona-Verlaufs darstellt. Der wird aber nicht eingesetzt.
Dieser Test ist schon im Dezember 2020 in der Schnellzulassung zugelassen worden. Im Januar 2020 hat er eine ordentliche Zulassung erhalten. Er wird nur nicht eingesetzt, obwohl er Studien bewiesen haben, dass er die Schwere eines Verlaufs ab dem ersten Tag der Infektion prognostizieren kann und man damit eine Menge schwere Verläufe hätte verhindern können, indem man den Leuten, die dann einen schweren Verlauf prognostiziert hat, beispielsweise zu Beginn monoklonale Antikörper gegeben hätte oder jetzt mit seit November ist Molnupiravir zugelassen als Medikament. Es ist jetzt Paxlovid momentan in der Zulassung. Also, dass man Medikamente jetzt auch hat, die schwere Verläufe verhindern. Insofern ist gleich auch dieses Thema der Impfpflicht und diese Debatte darüber meines Erachtens eindeutig obsolet, auch wenn sie in Deutschland massiv geführt wird, weil man letztlich die Möglichkeit hat, mit einem Test schon seit einem Jahr schwere Verläufe zu prognostizieren, mit Medikamenten diese schweren Verläufe noch bevor sie überhaupt entstehen, zu verhindern. Und damit hat Corona den Schrecken verloren.
Sie haben es gerade angesprochen, am Mittwoch war die erste Orientierungsdebatte zur Impfpflicht. Ich hatte am Mittwoch so ein bisschen das Gefühl, die anderen Parteien, die die Impfpflicht so befürwortet haben, die ziehen sich alle zurück beziehungsweise sind bemüht, diese ganze Impfpflicht so ein bisschen wegzuschieben.
Ja, man merkt natürlich schon, die Politiker der anderen Parteien sind nicht dumm. Die merken auch, dass es immer unpopulärer wird, dass die Menschen immer weniger bereit sind, sich jetzt nochmal impfen zu lassen, wieder boostern zu lassen und was weiß ich was. Wir sehen ja auch, dass im Januar jetzt die Zahl der Impfungen deutlich eingebrochen ist. Und es ist einfach in der Bevölkerung eine starke Stimmung dahin. Da haben die Menschen auch mehr als recht zu sagen, wir wollen jetzt nach über 2 Jahren Corona, wollen wir endlich wieder ein normales Leben haben. Wir sehen jetzt, Omikron ist deutlich harmloser wie die Delta-Variante. Und wir sehen natürlich, wir haben die Möglichkeit, mit Medikamenten entsprechend auch aus Corona herauszukommen. Und dementsprechend ist es natürlich nicht mehr so populär. Und sie versuchen jetzt irgendwo einen Weg da rauszufinden. Und das ist das, was man momentan jetzt auch erlebt, diese Absetzbewegungen. Dahingehend, Bayern ist ja da wieder mal Vorreiter mit dem Söder, der erst der härteste Hund von allen war. Und jetzt plötzlich derjenige ist, der am schnellsten Dresden jetzt wieder raus will aus der ganzen Geschichte. Insofern, wir als AfD sagen, so ein Thema wie die Impfpflicht ist absolut unverhältnismäßig.
Martin Sichert, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast. Ich bin Tobias Weber.
Wenn ich Ihnen 2 Worte sage, Berlin und Flughafen, was machen Sie dann ganz automatisch mit Ihren Händen? Genau, überm Kopf zusammenschlagen. Kein Bauprojekt in der Geschichte Deutschlands hat uns so viel weltweiten Spott eingebracht wie der Flughafen BER. Eröffnungstermin um Eröffnungstermin verschoben, Unfähigkeit, Geldverschwendung, Hochmut und Fall diverser Akteure, in erster Linie die SPD, in Berlin aber auch die CDU, hat diese Riesenpleite zu verantworten und möchte, jetzt wo der BER endlich eröffnet ist, einen Deckel auf all den Skandalen halten. Das allerdings wird nicht gelingen. Die AfD-Fraktion in Brandenburg setzt nämlich einen Untersuchungsausschuss ein, der haarklein beleuchten wird, was da alles schiefgegangen ist. Von den 90er Jahren bis heute. Und vor allem, wer die Verantwortung dafür zu tragen hat. Federführend ist der AfD-Abgeordnete Daniel Freiherr von Lützow. Mit ihm spreche ich hier in 7 Tage Deutschland, gleich nach den Nachrichten. Bayern, AfD fordert Meinungsfreiheit statt Zensur und Framing. Die Staatsregierung will das bayerische Mediengesetz ändern. Forderung: Der Rundfunk müsse die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen angemessen zu Wort kommen lassen. Klingt erstmal gut, doch der Vorsitzende und medienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Christian Klingen, meint, die einzige wirkliche Oppositionspartei werde von den Staatsmedien meist totgeschwiegen oder pauschal verunglimpft. Eine angemessene Medienpräsenz und sachliche und objektive Darstellung werde der AfD nicht gewährt. Und die Staatsregierung habe auch nicht vor, das zu ändern. Im Gegenteil. Christian Klingen.
Im vorliegenden Gesetzesentwurf heißt es wörtlich, dass die Corona-Pandemie gezeigt habe, zitiere, wie wichtig zuverlässige, den journalistischen Grundsätzen entsprechende Informationen für das Funktionieren der Demokratie seien, Zitat Ende. Mit anderen Worten, die Medien sollen noch stärker als bisher dazu verpflichtet werden, nur regierungskonforme Inhalte zu verbreiten. Wenn die Corona-Berichterstattung der etablierten Medien eines deutlich gemacht hat, dann ist es die Notwendigkeit, den Bürgern seriöse Informationen zu liefern. Nicht nur aufgebauschte Horrorszenarien, zurechtgebogene Statistiken, Verschweigen von Impfschäden und Drohungen gegenüber kritischen Mahnern. Für wirkliche Meinungsfreiheit tritt die AfD ein. Wir fordern unter anderem die Einsetzung eines Landesbeauftragten für Meinungsfreiheit sowie ein Transparenzgebot für die von den Digitalkonzernen verwendeten Algorithmen. Und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz muss gestrichen werden. Es darf nicht länger zugelassen werden, dass Faktenchecker oder sonstige Zensoren im Regierungsauftrag die Meinungsfreiheit unterdrücken.
Mecklenburg-Vorpommern, schleichende Enteignung der Sparer durch Negativzinsen. Die Sparkasse Vorpommern führt Negativzinsen ein. Wer Geld auf dem Konto hat, zahlt jetzt der Bank Zinsen und nicht umgekehrt. Bei Alleinstehenden ab 50.000, für Paare ab 100.000 Euro. Dazu der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Schweriner Landtag, Martin Schmidt.
Die völlig fehlgeleitete Finanzpolitik der EZB und die vermurkste Euro-Rettungspolitik zieht den Bürgern langsam, aber sicher das Geld aus der Tasche. Vor Negativzinsen haben die Kritiker des Euro-Finanzraumes, Wirtschaftsweise und Finanzexperten jahrelang gewarnt. Schuld sind der niedrige Leitzins der EZB sowie die Eigenkapitalregelungen der EU. Die öffentlich-rechtlichen, kommunalen Sparkassen müssen notgedrungen diese Probleme auf ihre Kunden umwälzen. Ein Einlenken der Politik? Fehlanzeige. Dass die Kreditinstitute reihenweise Verwahrentgelte einführen müssen, wurde durch die Euro-Ideologie der SPD und CDU noch verstärkt. Dass es gerade die Sparer in Vorpommern trifft, ist ein Schlag ins Gesicht des hart arbeitenden Bürgers. In dieser in weiten Teilen strukturschwachen Region, in einem Bundesland mit den niedrigsten Löhnen deutschlandweit, bedeuten Negativzinsen den weiteren Vertrauensverlust in den Staat.
Sachsen-Anhalt, Stopp der Förderung von Effizienzhäusern wird Bauunternehmen ausbremsen. Das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium hat von einem Tag auf den anderen die sogenannte EH55-Neubauförderung eingestellt. Hintergrund ist, dass im Januar eine enorme Flut an Anträgen eingegangen ist, die die Fördermittel deutlich übersteigen. Wie mit den bereits eingegangenen Anträgen verfahren wird, bleibt bislang unklar. Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Matthias Lieschke, sagte uns dazu:
Für Bauherren und Bauwege dürfte der sofortige Stopp der Förderung der staatlichen KfW für energieeffiziente Gebäude ein Schock sein. Zwar verspricht der Bund die zeitnahe Vorlage eines neuen Förderprogramms, jedoch hilft das denjenigen, deren Anträge noch nicht bewilligt sind, eben nicht weiter. Für die deutsche Bauindustrie bedeutet die Entscheidung des Förderstopps, dass bereits in der Planung befindliche Projekte durchaus in Gefahr sind. Ohne konkrete Pläne, wie es weitergeht, werden Bauherren und Investoren vor der Planung langfristiger Projekte zurückschrecken. Der Programmstopp wird als Baubremse wirken und der Wirtschaft schaden.
Nordrhein-Westfalen, Aktuelle Stunde abgelehnt. Hohe Gaspreise, kein Thema im Düsseldorfer Landtag. Während die Strompreise in ganz Deutschland bereits die weltweit höchsten sind, zogen in den letzten Wochen die Gaspreise ebenso dramatisch an. Je nach Anbieter haben sie sich verdoppelt oder gar verdreifacht. Viele Bürger belastet der plötzliche Preisanstieg enorm. Anlass genug für den energiepolitischen Sprecher der AfD-Fraktion Christian Lohse. Im Rahmen einer Aktuellen Stunde über dieses Problem und mögliche Erleichterungen für die Bürger reden zu wollen. Ein entsprechender Antrag wurde jedoch vom Landtagspräsidium abgelehnt. Dafür hat Lohse angesichts der Dringlichkeit wenig Verständnis.
Es ist damit zu rechnen, dass das Problem der Gaspreiserhöhung durch die aktuellen Verwerfungen mit Russland noch intensiviert wird. Über die Folgen für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen wir dringend reden. Denn während manch gut beduchter Klimaschützer die hohen Energiepreise noch gut und richtig findet, bedeuten sie für sehr viele Bürger die Wahl zwischen frieren oder verschulden.
Und soweit unser Überblick über die Nachrichten aus den Landtagsfraktionen und Landesverbänden der AfD für diese Woche. Sie können sich bei uns im Internet tagesaktuell informieren. Alle Meldungen finden Sie bei uns im Netz auf afdkompakt.de oder auf unseren Kanälen bei Facebook, Telegram und neu auch bei Getter. 7 Tage Deutschland hier, Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Wie angekündigt ist jetzt bei uns Freiherr von Lützow. Er ist Abgeordneter der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg und die hat sehr überraschend, für viele Medienvertreter auch überraschend, in dieser Woche angekündigt, einen BER-Untersuchungsausschuss einsetzen zu wollen, der beleuchtet, was da passiert ist. In den vergangenen, muss man ja fast schon sagen, Jahrzehnten der Planung und der nicht unbedingt immer Erfolg Eröffnungsversuche des Flughafens BER bei Schönefeld. Freiherr von Lützow, herzlich willkommen bei 7 Tage Deutschland.
Guten Tag, Herr Frier.
Warum wollen Sie als AfD-Fraktion diesen Untersuchungsausschuss jetzt einsetzen?
Der Flughafen ist jetzt fertig und nur ab jetzt kann man den kompletten Vorgang untersuchen. Der Flughafen sollte ja 2011 fertig sein. Wir haben jetzt 2022. Ende 2020 ist er an den Start gegangen, wurde er eröffnet. Nach etlichen Pannen und Pleiten, auch für Nachunternehmer, die dort ja bereits ihre Läden eingerichtet hatten, alle drum und dran, wirklich dort ihr Lebensinhalt gesehen haben. Für viele Arbeitnehmer, die ihre Jobs gekündigt hatten, dann bei denen anzufangen und auf der Straße standen, ja, und nicht mehr Arbeitslosengeld bekommen haben. Aber auch für 5 Milliarden versenktes Steuergeld. Versenktes Steuergeld, wo niemand weiß, warum ist das so teuer geworden. Und da gilt es halt, den Sachen auf den Grund zu gehen und daraus zu lernen. Wir wollen daraus lernen für zukünftige Großprojekte.
Jetzt hat es im Brandenburger Landtag ja bereits einen Sonderausschuss BER gegeben. Der hat mit dem Ende der vergangenen Legislaturperiode seine Arbeit eingestellt. Was soll der Untersuchungsausschuss denn noch mehr über das hinausgehend bringen, was der Sonderausschuss schon erarbeitet hat?
Da ist zum Beispiel das Gutachten des Fraunhofer-Instituts. Zum Schallschutz ging es. Die Flughafengesellschaft hat dann ein Gegengutachten machen lassen, gerade mal 12 Seiten stark, und ist nicht ein Stück auf das Gutachten des Fraunhofer-Instituts eingegangen. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Die Flugzeuge fliegen auf Flugrouten, die vorher niemals im Gespräch waren, also zumindest nicht in der Öffentlichkeit, und fliegen da lang, wo niemals Schallschutz vorgesehen war. Und die Leute sind lärmbelästigt. Wir gucken uns alleine mal den Nachtflug an. Das waren 6.900 Flugzeuge, die in der Nacht geflogen sind, von Oktober 20 bis Oktober 21. Ja, oder November 20 war es ja gewesen, wo er richtig aufgemacht hat. So, und das ist in einer Zeit, wo die sogenannte Pandemie alles runtergefahren hat, sehr, sehr viel. Wenn man die Rettungsflüge abzieht, die Flüge, die in der Nacht Fluggenehmigung ausgenommen sind, die fliegen können, dürfen. Und wo wir um Gottes Willen bei Rettungsflügen auch sagen, die müssen so ja fliegen, weil da geht es ja um Menschenleben. Da ist das so, dass sie trotzdem noch zu viele Flugzeuge waren. Waren pro Stunde 2 Flugzeuge und nicht in den Randzeiten, sondern in der Nacht direkt, wenn man es mal runterrechnet. Das kann so nicht stehen bleiben. Da gibt es ein Gerichtsurteil, das untersuchen wir zum Beispiel auch. Also nicht bloß das eine, sondern viele Gerichtsurteile gibt es ja. Das werden wir untersuchen. Dann werden wir untersuchen, wie ist es zu den Mängeln gekommen, Brandschutzmängel. Wie viele Mängel bestehen denn überhaupt noch? Sind die Mängel abgestellt worden? Wer ist für die Mängel aufgekommen? Ist es die Flughafengesellschaft, weil die Firma schon pleite war? Und alles so eine Geschichte. Und immer komplett am Ende des Tages dann zu sehen, was ist falsch gemacht worden? Was muss man nächstes Mal besser machen? Meines Erachtens nach die Politik rauslassen aus solchen Bausvorhaben, dann wird es sofort. Aber das werden wir dann sehen. Und es ist ein großes Projekt, viel Arbeit, aber wir freuen uns drauf.
Der Flughafen Freiherr von Lützow ist doch aber in Betrieb. Die Flieger starten und landen. Könnte man sich an dem Punkt nicht zurücklehnen und erstmal mit dem zufrieden sein, was bisher erreicht wurde?
Also ich zitiere mal den Herrn Bartel von der SPD. Der Flughafen ist jetzt eröffnet. Er muss Erfolg haben. Er muss Erfolg haben. Sehen wir, dass jetzt wieder Steuermillionen und Milliarden versenkt werden sollen, weil dieser Flughafen unrentabel ist. Es gab 2012 ein Gutachten und 2014 ein Gutachten, jeweils einmal von den Grünen und einmal von der CDU. Und ich habe festgestellt, dass der unrentabel sein wird, wenn der an den Start geht. Er wird immer unrentabel sein. Und ich kann doch nicht ein Projekt bauen, wo ich jedes Jahr von Bund, Berlin und Brandenburg aus eine Milliarde drin versenke.
Die Lehren aus diesem Untersuchungsausschuss könnten also auch dazu beitragen, dass mit dem Steuergeld der Bürger in Zukunft sehr viel vorsichtiger umgegangen wird, als das in der Vergangenheit, als das noch beim BER der Fall war.
Genau. Und es geht ja nicht bloß um uns. Ja, wenn man mal im Großen guckt, Hamburg, Elbphilharmonie, Politik, die Finger mit im Spiel, Bauzeitverlängerung viel zu teuer. Stuttgart 21. Wir können in die ganze Bundesrepublik gucken und sehen in der ganzen Bundesrepublik solche Projekte, wo die Politik sich eingemischt hat und man nicht die Leute bauen lassen hat. Und da muss man halt gucken, woran lag. Wenn es an der Politik lag, dann wissen wir beim nächsten Mal, die Politik hat ihre Finger da rauszunehmen, aber auch, was man da falsch gemacht hat. Und das ist wirklich wichtig. Im Sonderausschuss zum Beispiel wurden immer nur Zahlen vorgelegt und wurde irgendwas erzählt, aber man konnte nie in die Tiefe blicken.
Freiherr von Lützow, Sie haben jetzt als AfD-Fraktion die Einsetzung des Untersuchungsausschusses angeregt. Sie werden sie in der Plenarsitzung beantragen und sie muss aufgrund des Gewichts der AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag auch genehmigt werden. Wie wird dieser Untersuchungsausschuss die Handschrift der AfD tragen? Sie werden vermutlich ja auch den Ausschussvorsitzenden stellen können.
Ja, ich möchte da aber kurz nochmal auf die Erarbeitung des Ausschusses eingehen. Wie einige Interessierte ja vielleicht wissen, unser Kollege Franz Wiese ist ja nun Silvester verstorben. Franz Wiese ist ein alter bayerischer Urgestein, der hier in Brandenburg ansässig geworden ist und im Landtag saß und immer im Sonderausschuss BER schon mit war. Der hat sehr stark diesen Antrag mit geprägt. Federführend habe ich das erarbeitet mit einigen Referenten. Aber Franz Wiese, seine Handschrift ist da halt eindeutig dran zu erkennen. Ist auch eine Art Stück weit Vermächtnis für unseren toten Kollegen. Das war wirklich dafür. Aber es ist auch ein Wahlprogramm. Ja, es ist das Wahlprogramm der brandenburgischen AfD. Ja, wir sind stark genug, dank dem Wähler, dass wir diese Sache aus eigener Kraft umsetzen können. Und da kann ich immer nur sagen, guckt nach Brandenburg. Die AfD setzt um, wenn sie dazu vom Wähler in die Lage versetzt wird. Und dazu sind wir auch bereit. Und das ist das Stück aus dem Wahlprogramm, was wir umsetzen können. Das machen wir auch alleine.
Daniel Freiherr von Lützow, wir wünschen eine glückliche Hand und haben Sie erstmal herzlichen Dank für diese Ausführungen. Und ich ringe Ihnen noch ein Versprechen ab. Sie werden uns hier in 7 Tage Deutschland, dem Podcast der AfD, bitte über das auf dem Laufenden halten, was Ihr Untersuchungsausschuss in Brandenburg alles rausfindet. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und das Versprechen gebe ich Ihnen gern.
7 Tage Deutschland, hier ist der Wochenendpodcast der AfD aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Die irren sogenannten Klimaprojekte der Ampelregierung kommen uns alle teuer zu stehen. Nicht nur beim Blick auf die Gasrechnung oder an der Tankstelle, sondern auch beim Bundeshaushalt, der natürlich aus unserem Steuergeld gespeist wird. Windräder, Solarfelder werden von der neuen Regierung auf Biegen und Brechen forciert. Und das ist nicht mit dem Geld zu bezahlen, das im Haushalt eingeplant ist. Neue Schulden müssen gemacht werden über einen ganz windigen Nachtragshaushalt. Doch so wie das Linksgelb versucht hinzutricksen, ist das verfassungswidrig, sagt der AfD-Haushaltsexperte Peter Böhringer.
Zunächst mal ist es ein Haushalt mit 240 Milliarden Euro Schulden. Der Nachtragshaushalt heute beträgt zwar nur 60 Milliarden, den wir diese Woche endgültig verabschieden, aber er hat mehrere Pferdefüße. Erstens, er wird als Nachtrag 21 im Jahr 22 verabschiedet. Das ist absurd, das gab es auch fast noch nie und es macht auch keinen Sinn, denn der Finanzminister kann dieses Geld ja gar nicht mehr ausgeben. Trotzdem nimmt das jetzt noch für 2021 auf. Also das ist ein Novum, gab es fast noch nie und ist eigentlich auch rechtlich auf sehr tönernen Füßen.
Sie müssen jetzt einen Haushalt verabschieden von einem Haushalt, der längst vorbei ist, weil das Jahr 2021 ist vorbei, aber wir brauchen noch das Geld und das wird dann klammheimlich hintenrum ins nächste Jahr geroutet, oder wie muss man das verstehen?
Es ist wirklich, auch wenn Sie es gerade laienhaft ausgedrückt haben, genau so. So ist es. Es ist absurd. Das Geld kann nicht mehr ausgegeben werden. Rein chronologisch ist ja logisch. Und deswegen sollte das nicht sein, dürfte das nicht sein. Und Sie haben es auch richtig gesagt, das Geld wird gebunkert. Auch das geht gegen ein haushalterisches Grundprinzip, dass der Jährlichkeit 21er Gelder müssen 21 verabschiedet werden und budgetiert werden, ist hier nicht der Fall. Und es wird nicht nur für 22, sondern sogar für Folgejahre noch gebunkert, indem es nämlich in einen völlig neuen Klima- und Transformationsfonds gepackt wird. Das Geld, das heißt, man hört also auch schon raus, es geht nicht um Corona, obwohl die Begründung für diese Geldaufnahme natürlich Corona ist, wird es in Klimatransformation der Welt gesteckt. Ja, das ist ganz offiziell so. Es ist auch damit nicht nur 22, sondern sogar, weil der Fonds eine beliebige Laufzeit hat, 23, 24, auch noch verwendbar. Also unsäglich, es gibt auch keinen Kausalzusammenhang zwischen Corona und das Klima ist nicht die pandemische Notlage, die wir hier im Moment haben. Auch das ist eigentlich rechtliche Grundvoraussetzung, das Geld überhaupt aufzunehmen. Und es kommen noch ein paar andere rechtliche Schwierigkeiten rein.
Haben Sie denn als AfD-Bundestagsfraktion eine Möglichkeit, da irgendwie zu intervenieren? Kann man dagegen klagen? Das ist ja dann tatsächlich doch, wie Sie schon sagten, nicht nur auf tönernen Füßen, sondern schon die Rechtlichkeit, das ist schon fast fraglich.
Ja, nicht nur fast, aus unserer Sicht ist es eindeutig fraglich. Wir haben das, weil zwei dieser drei Punkte, der dritte ist, dass die Asylrücklage von über 50 Milliarden nicht eingesetzt wird, während gleichzeitig 60 Milliarden neue Schulden aufgenommen werden. Das passt ja auch hinten und vorne nicht zusammen. Das Geld wäre da, Asylrücklage, und man nimmt praktisch das Geld zusätzlich noch auf, obwohl das Geld da ist. Also das sind alles Dinge, die wir auch schon mal gesehen haben. Das Gleiche ist schon mal passiert im zweiten Nachtragshaushalt 2020 und im Haushalt 21, im Haupthaushalt. Wir haben beide Male versucht, Klage einzureichen und deshalb machen wir völlig konsistent jetzt den dritten Versuch heute. Diesmal hat die Union absurderweise angekündigt, auch dagegen klagen zu wollen, weil plötzlich ist man ja in der Opposition und beklagt nun plötzlich genau das, was ich eben erläutert habe, was man früher selbst gemacht hat als große Koalition. Also das ist alles absurd und umgekehrt. Die FDP, die das seither ähnlich wie wir kritisiert hatte, als sie noch in der Opposition war, verabschiedet jetzt unter Finanzminister Lindner FDP genau diesen Nachtragshaushalt, der völlig verfassungswidrig ist. Und ja, weil Sie gefragt haben, wir versuchen diese sogenannte Normenkontrollklage, das setzt voraus, dass wir einen Antrag im Bundestag bringen. Den stelle ich heute vor. Den werden wir dann auch vertreten im Bundestag als Entschließungsantrag am Donnerstag dieser Woche. Und dann schauen wir mal, ob wir das Quorum bekommen. Das sind 25%. Eigentlich müssen die Unionskollegen mitstimmen, was aber für die wirklich dann doch wie immer schwierig ist, weil man stimmt ja nicht mit der bösen AfD. Und außerdem müsste man ja dann zugeben, weil wir das auch klar reingeschrieben haben, dass schon die Haushalte 2020 und 2021 auch schon verfassungswidrig waren. Und dafür wäre nun die Union verantwortlich.
Vielen Dank, Peter Böhringer. Das wird sehr, sehr spannend. Sie sind noch öfters bei uns zu Gast. Haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Bieber.
Jeden Freitag neu. Bei Apple, Google, bei Spotify, bei allen großen Podcast-Diensten und natürlich auch auf unserer Internetseite afd.de und bei YouTube. Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD. Und dann auch noch das in dieser Woche. Der deutsche Marineinspekteur Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach musste zurücktreten. Der ukrainische Botschafter hatte sich über ihn beschwert. Vor einem militärischen Think Tank in Indien hatte Schönbach Klartext geredet. Er hatte für Putins Position in der Ukraine-Krise Verständnis angemahnt und es als wörtlich Nonsens bezeichnet, dass sich Russland Gebiete in der Ostukraine aneignen wolle. Putin ginge es lediglich darum, wörtlich Respekt auf Augenhöhe entgegengebracht zu bekommen. Ein eigenständig denkender Offizier, offensichtlich zu viel für die regierende Ampel. Es kommentiert Nikolaus Kramer, AfD-Fraktionschef in Mecklenburg-Vorpommern.
Ich finde es eine Frechheit, wie sich der ukrainische Botschafter in Berlin benimmt und unverschämt in die deutsche Politik einmischt. Seine penetranten Forderungen nach Kriegswaffen gießen Öl ins Feuer und müssen strikt zurückgewiesen werden. Nicht Russland hat seine Streitkräfte an der Grenze zu Deutschland stationiert, sondern Deutschland entsendet Truppen an die russischen Grenzen. Der geschasste Marinechef Schönbach hat nichts anderes gemacht, als unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Dass er dafür aus dem Amt gedrängt wird, bestätigt die Tendenzen, dass sich die Bundesregierung zunehmend mit Ja-Sagern ohne Rückgrat umgibt. Der ganze Fall ist eine Schande für das Verteidigungsministerium. Anstatt Russland weiter mit Vorhaltung zu überschütten, braucht es nun dringend eine Deeskalation. Der Rückzug deutscher Truppen aus den Nachbarstaaten Russlands könnte dabei ein erster Schritt sein.
Die Meinung von Nikolaus Kramer in 7 Tage Deutschland. Und das war 7 Tage Deutschland schon fast für heute. Bevor wir gehen, zücken wir beide bitte unsere Kalender und markieren schon einmal ein sehr wichtiges Datum, den 5. März, ein Samstag. Das ist der große bundesweite Aktionstag der AfD gegen die Impfpflicht. Denn wir wollen, dass jeder Deutsche das Recht behält, sich für oder gegen eine Impfung zu entscheiden. Wir wollen, dass alle Fakten auf den Tisch kommen und jeder ohne Hysterie von Altparteien und Altmedien entscheiden kann, ob er ein Impfangebot annimmt oder eben nicht. Für dieses Recht, unser aller Grundrecht, gehen wir am 5. März zusammen mit Ihnen auf die Straße. Tragen Sie sich den Termin ein und sagen Sie es schon jetzt weiter. Auf Arbeit, im Verein, in der Familie. Ob kleine oder große Stadt, ganz Deutschland geht mit der AfD auf die Straße für die Freiheit am 5. März. 7 Tage Deutschland hält Sie ab jetzt jede Woche auf dem Laufenden, welche Städte dabei sind, welche Städte dazukommen, wo was geplant ist, was Sie tun können, um zu helfen. Dazu mehr bei uns in den kommenden Wochen. Das war es erstmal für diese. Am Mikrofon verabschiedet sich Detlef Frier. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und gute 7 Tage.